Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit hören. Die Sendungen werden derzeit aufgrund technischer Probleme nicht über die Frequenz 5940 kHz ausgestrahlt. Bis zur Behebung des Problems können Sie unsere Programme weiterhin über Satellit, unseren Livestream und über unsere Podcasts hören. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 21. November 2021, gleich dem 30. Orban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Mohan Air vereitelt Cyberangriff, Flüge werden planmäßig durchgeführt. Iran verurteilt Brandanschlag auf iranisches Generalkonsulat in Hamburg. Und IAEA-Generaldirektor wird morgen in Teheran erwartet. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Mohan Air vereitelt Cyberangriff, Flüge werden planmäßig durchgeführt. Die iranische Mohan Air hat bekannt gegeben, dass sie einen Cyberangriff auf die internen Systeme des Unternehmens vereitelt hat und dass alle Flüge planmäßig durchgeführt wurden. Unmittelbar nach dem Start des Cyberangriffs trat das Cybersicherheitsteam von Mohan Air in Aktion, um die Bedrohung abzuwehren, sagte ein Sprecher von Mohan Air am Sonntag im Staatsfernsehen. Amir Hussein Solanvari sagte in der Ankündigung, es sei nicht das erste Mal, dass die Fluggesellschaft unter Cyberangriffe geriet. Es wurde aufgrund seiner wichtigen Position in der Luftfahrtindustrie des Landes schon mehrfach zum Ziel genommen, sagte er. Solanvari fügte hinzu, dass der jüngste Cyberangriff kein größeres Problem verursacht habe und alle internationalen und inländischen Flüge von Mohan Air planmäßig verkehren. Die Webseite des Unternehmens war jedoch ausgefallen und das Cybersicherheitsteam arbeitete daran, sie wiederherzustellen. Die privatwirtschaftliche Mohan Air ist nach Iran Air die zweitgrößte Fluggesellschaft des Landes. Schon im vergangenen Monat wurden Tankstellen in Iran von Cyberangriffen heimgesucht, die auf den Online-Kraftstofflieferdienst des Landes abzielten. Zuvor hatte ein weiterer Cyberangriff die Systeme der Eisenbahnen der Islamischen Republik Iran angezielt. Der Oberste Rat für den Cyberspace Irans sagte letzten Monat, dass die Cyberangriffe möglicherweise aus dem Ausland durchgeführt wurden. Fast News hatte zuvor persönliche Informationen über einen hochrangigen israelischen Offizier veröffentlicht, der an Cyberangriffen gegen iranische Ziele beteiligt war. Iran verurteilt Brandanschlag auf iranisches Generalkonsulat in Hamburg. Irans Außenamtssprecher hat den Brandanschlag auf das iranische Generalkonsulat in der Hansestadt Hamburg verurteilt. In einer ersten Reaktion forderte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, Deutschland auf, ihre Verantwortung für die Sicherheit der iranischen diplomatischen Einrichtungen in Deutschland im Rahmen der Wiener Konvention ernst zu nehmen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums bekräftigte, von der Bundesregierung wird erwartet, dass sie konsequente und wirksame Maßnahmen ergreift, um eine Wiederholung solcher Angriffe zu verhindern, die Details sorgfältig zu prüfen und ernsthaft gegen den oder die Täter des Angriffs vorzugehen. Unbekannte haben am Freitagabend das iranische Generalkonsulat in Hamburg mit einem Molotow-Cocktail angegriffen. Nach Angaben der Polizei schleuderten die Unbekannten einen Brandsatz gegen eine Stahltür, die auf das Gelände des Konsulats in der Bebel Allee führt. Dabei entstand ein Schaden im Eingangsbereich. Verletzt wurde durch den Anschlag niemand. IAEA-Generaldirektor wird morgen in Teheran erwartet. Vor dem Hintergrund des Streits um das iranische Nuklearprogramm kommt der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, nach Teheran. Grossi wird am Montag in Teheran eintreffen, berichtete die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA. Laut Angaben des IAEA-Chefs erfüllen die Iraner ihre Zusagen zur Überprüfung der Atomanlagen nicht vollständig. Konkret verweigere Iran IAEA-Inspektoren den Zugang zu einer Werkstatt, in der Teile für Zentrifugen zur Urananreicherung hergestellt werden, meldete Grossi in einem Sonderbericht. Das wird allerdings von Iran bestritten. Zweck des Besuchs von Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde in Teheran, ist es damit, den Stand der Zusammenarbeit zwischen der Wiener Atombehörde und Teheran zu erörtern. Dieses Thema wird am Dienstag im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen dem Vorsitzenden der iranischen Atomenergieorganisation Mohammad Eslami und Grossi stehen. Iran verurteilt Terrorbezeichnung der Hamas durch Großbritannien und fordert Referendum in Palästina. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat erklärt, ein Referendum unter Beteiligung der Ureinwohner Palästinas, Muslime, Juden und Christen, sei die einzige politische Lösung für die Palästinenserfrage. In einem Post auf Instagram verurteilte Amir Abdollahian am Samstag die Entscheidung der britischen Regierung, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Die Rechte des palästinensischen Volkes können nicht durch eine Verzerrung der Realitäten verletzt werden, sagte er. Die britische Regierung hat angekündigt, die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen und die im Gazastreifen ansässige palästinensische Widerstandsgruppe, die eine bedeutende Rolle bei der Verteidigung der palästinensischen Rechte gegen häufige Aggressionshandlungen des israelischen Regimes spielt, vollständig zu verbieten. Unterstützern droht eine Geldstrafe oder maximal 14 Jahre Gefängnis. Der Vorsitzende der Hamas sagte indes, die Widerstandsbewegung beziehe ihre Legitimität von der palästinensischen Nation und den freiheitssuchenden Menschen der Welt. Diese Entscheidungen, die politischer und voreingenommener Natur zugunsten Israels sind, werden keinen Platz und keinen Einfluss bei den Menschen, den Freiheitssuchenden, den Eliten und den Gruppen finden, die Palästina unterstützen, sagte der Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, am Samstag. Haniyeh sagte, Patels Entscheidung sei ein neuer Angriff auf unser Volk und seine Rechte und ein verurteilter und bedauerlicher Schritt, der Großbritanniens Neigung zum zionistischen Regime darstellt. Dies werde uns nicht davon abhalten, unser Volk und seine Rechte weiterhin mit allen legitimen Mitteln durch umfassenden Widerstand zu verteidigen, fügte Haniyeh hinzu. Im November 2017 wurde bekannt, dass Patel während eines privaten Urlaubs in Israel im August desselben Jahres nicht genehmigte Treffen mit israelischen Amtsträgern, darunter dem damaligen israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, hatte, ohne es dem Auswärtigen Amt mitzuteilen. Die Enthüllung zwang sie, als britische internationale Entwicklungsministerin zurückzutreten, weil sie gegen den Ministerkodex verstoßen hatte. Französische Soldaten eröffnen das Feuer auf Demonstranten in Burkina Faso, die den Konvoi blockieren. Französische Truppen haben in Burkina Faso mehrere Demonstranten angeschossen und verletzt, die einen französischen Militärkonvoi auf dem Weg nach Niger blockierten. Medien zitierten lokale Quellen mit der Aussage, dass 4 Menschen in der Stadt Kaya, nördlich der Hauptstadt, wegen Schussverletzungen, die ihnen die französischen Soldaten am Samstag zugefügt hatten, behandelt wurden. Als die Demonstranten näher kamen, feuerten Soldaten Warnschüsse ab, sagten lokale Quellen. Einige der Demonstranten in der Demo erhielten jedoch Schusswunden. Eine französische Militärquelle bestritt, dass bei dem Vorfall irgendjemand verletzt worden sei und lehnte jede Verantwortung ab. Der Konvoi, der durch die ehemalige französische Kolonie nach Niger fuhr, war bereits in dieser Woche durch Proteste in der Weststadt Bobo-Dioulasso und in der Hauptstadt Ouagadougou gestoppt worden, wo lokale Sicherheitskräfte Tränengas einsetzen mussten, um die Demonstranten zu zerstreuen. Unter dem Vorwand, die Ausbreitung extremistischer militanter Kräfte dort zu bekämpfen, sind französische Truppen in der weiteren Sahelzone stationiert. Es wurde jedoch berichtet, dass der Konvoi von etwa 60 Lastwagen Waffen an die Militanten liefert. Frankreich hat vor kurzem trotz Ablehnung seiner Präsenz in der instabilen Region mehr Truppen in der Sahelzone stationiert. Die Vereinten Nationen erklärten im Juli letzten Jahres, dass sich die Terroranschläge in Westafrika so schnell ausbreiteten, dass die Region erwägen müsse, ihre Reaktion über die aktuellen militärischen Bemühungen hinaus zu verstärken. Maduro mahnt Europa zur Respektierung venezolanischen Wahlsystems. Der Präsident Venezuelas hat EU-Beobachter vor jeder Einmischung und Verletzung der Souveränität des Landes gewarnt und sie aufgefordert, die Gesetze von Caracas zu respektieren. Der venezolanischen Nachrichtenagentur IVN zufolge forderte Nicolas Maduro die internationalen Wahlbeobachter bei einem Treffen anlässlich der Kommunalwahlen am Sonntag, dem 21. November, auf, sich an die venezolanischen Wahlgesetze zu halten. Maduro warnte auch, dass die EU eine starke diplomatische und rechtliche Antwort erhalten werde, wenn sie beabsichtigt, ein Dekret zu erlassen oder die Souveränität Venezuelas mit Füßen zu treten und sich in die inneren Angelegenheiten des bolivianischen Landes einzumischen. Maduro machte diese Aussage, nachdem Bloomberg News berichtete, dass die EU-Kommission über die Gültigkeit der venezolanischen Wahlen entscheiden wird. Maduro betonte unterdessen, dass die Menschen der Welt, die ihre Freiheit, Unabhängigkeit und unveräußerlichen Rechte wollen, sich keiner Herrschaft mehr beugen werden. Venezuelas Regional- und Kommunalwahlen finden am Sonntag statt, um 3082 neue Vertreter zu wählen, darunter 23 Gouverneure, 335 Bürgermeister, 253 Abgeordnete in Legislativräten und 2471 Ratsmitglieder. Mehr als 100 EU-Beobachter werden die Wahlen in Venezuela beobachten. Taliban zahlen überfällige Gehälter von Regierungsangestellten. Die Taliban-Regierung in Afghanistan gab an, sie habe damit begonnen, die überfälligen Gehälter aller Regierungsangestellten zu zahlen, die seit der Übernahme des Landes durch die Gruppe im August nicht bezahlt wurden. Ab heute zahlen wir Gehälter. Wir werden 3 Monatsgehälter zahlen, sagte der Sprecher des Taliban-Finanzministeriums Ahmad Bali Hakmal am Samstag auf einer Pressekonferenz. Er sagte, die Zahlung werde über das Bankensystem des Landes erfolgen. Hakmal sagte, dass die Regierungsangestellten für den Zeitraum ab dem 23. August bezahlt werden und stellte fest, dass einige auch für den Monat zuvor bezahlt werden. Er behauptete weiter, das afghanische Bankensystem sei seit dem Sturz der Vorgängerregierung nicht gelähmt, es brauche nur Zeit, um normal zu funktionieren. In einem Post auf Twitter sagte ein weiterer Taliban-Sprecher, Inamullah Samangani, dass die täglichen Einnahmen der Taliban-Regierung täglich gestiegen seien und fügte hinzu, dass auch die Rentenzahlungen an Rentner bald wieder aufgenommen würden. Die meisten Regierungsangestellten müssen noch an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und viele wurden bereits vor der Machtergreifung der Taliban monatelang nicht bezahlt, insbesondere die Landarbeiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit leicht bewölkt und teilweise mit Dunst bedeckt bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4, Mashhad 9, Isfahan 7, Shiraz 13 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Für den 29. November ist in Wien die 7. Gesprächsrunde zum iranischen Atomprogramm angesetzt worden. Diesbezüglich ist Herr Dr. Yavuz Özoguz pessimistisch. Wir fragten ihn, warum er nicht an diese Verhandlungen glaubt. Hören Sie den ersten Teil dieses Interviews.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, danke schön. Herr Dr. Özoguz, seit Monaten wird Iran unter Druck gesetzt wegen seines friedlichen Nuklearprogramms. In der letzten Zeit ist allerdings dieser Druck verschärft, erhöht worden. Und vor allem auch Europäer setzen Iran unter Druck, ein weiteres Abkommen zu unterzeichnen. Dazu würde ich gerne mal Ihre Analyse hören.
Nun, angesichts der weltweiten Corona-Lage ist man etwas verwundert, dass diese Nachricht überhaupt hier noch durchdringt in Deutschland. Aber tatsächlich gibt es die eine oder andere Nachricht hierzu. Erlauben Sie mir zunächst eine grundsätzliche Bemerkung. Wenn zwei Menschen sich unterhalten, ist es sehr wichtig, dass sie beide die gleiche Sprache sprechen. Wenn Sie mich zum Beispiel wenn Sie mir diese Frage auf Farsi in Persisch gestellt hätten, hätte ich sie Ihnen nicht beantworten können, weil ich hätte sie nur schwer verstanden und mein Persisch reicht nicht aus, um in dieser Qualität zu antworten. Genauso ist es auch bei diesen sogenannten Atomgesprächen. Man muss die jeweilige Sprache des anderen kennen. Und die westliche Welt, diese kapitalistische, imperialistische, in meinen Augen zum größten Verbrechersystem in der Geschichte der Menschheit aufgestiegenes System, versteht nicht die Sprache von Vernunft, von Anstand, von Diplomatie und alles, was speziell die iranische Diplomatie ausmacht. Das verstehen die nicht. Sie können das heute an einem Beispiel sehen. Heute hat der britische Premier Johnson eine sehr, sehr merkwürdige Veröffentlichung gemacht. Er hat gesagt, ja, wir können uns vorstellen, dass wir eine halbe Milliarde Dollar an den Iran zahlen aus Schulden, die wir von vor 40 Jahren, ich wiederhole, von vor 40 Jahren haben. Worum geht es? Damals haben die Engländer, damals hat der Schah, also vor der Islamischen Revolution, hat der Schah Panzer bestellt bei den Engländern und hat die auch bezahlt. Und nach der Islamischen Revolution wollten die nicht mehr liefern und haben das Geld einkassiert. Und nunmehr ist wohl irgendein Spionin oder ein Spion der Briten in Iran festgenommen worden. Und deswegen sagt dieser Premier, wir können uns das vorstellen. Und dann hat er noch ganz absurde Äußerungen dazu gemacht. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, wir können das im Augenblick nicht überweisen. Dann müssen wir eben ein Flugzeug voller Koffer mit Geld schicken. dann würden wir die Sanktionen auch nicht umgehen. So, ich habe selten so einen blödsinnigen Bericht aus England gehört, aber sie verdeutlicht doch eine Sache, nämlich diese westliche Welt, mit der im Augenblick Iran verhandelt, ich weiß gar nicht, was es da zu verhandeln gibt, diese westliche Welt versteht nur eine Sprache, und das ist die Sprache der Kraft, der Macht, der Stärke und alles, was damit zusammenhängt. Das ist im Koran, im Heiligen Koran, sehr klar und deutlich beschrieben. Und jede andere Sprache versteht der Westen nicht. Sie können das bei den Atomverhandlungen, wenn wir das jetzt zurückrechnen, sehen. Die Länder, die auf eine gewisse Vernunft, auf ein gewisses Gleichmaß, auf ein Gleichgewicht in der Welt setzen, wie zum Beispiel Russland, wie zum Beispiel China, haben das Atomabkommen nicht brechen wollen. Und China hat es auch definitiv nicht gebrochen. China kauft weiterhin Öl aus dem Iran, Entschuldigung, und lässt sich auch nicht weiter stören von westlichen Androhungen diesbezüglich. Und China ist diesbezüglich auch dem Vertrag treu geblieben. Russland in einem gewissen Maße, soweit sie konnten, auch. Aber die westlichen Länder, allen voran USA, aber eben auch Europa, haben den Vertrag einseitig gebrochen. Nun hätte man sagen können, okay, die USA haben den Vertrag gebrochen, die Europäer hätten sich ja dagegen wehren können. Ja, verbal haben sie das vielleicht ein bisschen getan, haben irgendwelche Zaubertricks in die Luft geworfen, medial viel Propaganda gemacht, aber letztendlich haben sie 100% die USA in ihrem Völkerrechtsverbrechen unterstützt. Und dieses Europa versteht nicht die Sprache der Vernunft. Insofern sehe ich keine Möglichkeit, irgendetwas mit diesem Westen zu vereinbaren. Der einzige Weg, der gangbar ist, und das hat die Islamische Republik jetzt meiner Meinung nach sehr schön gemacht, ist, auf die eigenen Kräfte konzentrieren, auf die Nachbarn konzentrieren und die Atomforschung voranzutreiben, nicht mit dem Ziel Atombomben, die sind ja verboten gemäß Imam Khamenei's Fatwas, das wissen die Iraner, sondern gemäß der eigenen Forschung und Entwicklung für andere Zwecke, für medizinische Zwecke, vielleicht auch Energiegewinnungszwecke. Vielleicht schafft es der Iran ja, die Entsorgungsfrage besser zu lösen, als es der Westen bisher geschafft hat, und vieles andere mehr. Also ganz ehrlich, ich sehe in diesen Verhandlungen nichts als ein Zeitvertreib, als eine unsinnige Ablenkung. Der Westen wird kein Stück von den Sanktionen lockern und die Islamische Republik Iran darf sich nicht demütigen lassen. Das ist mein Fazit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ungewisser als seine Stunde. Diese weisen Worte hat der einstige Erzbischof Anselm von Canterbury gesagt, der 1033 bis 1109 nach Christus lebte. Heute ist bei Ihnen Totensonntag, liebe Hörerfreunde. Ein Tag der Besinnlichkeit und des Gedankens an liebe verstorbene Angehörige und Freunde. Auch wir wollen heute im Gedenken an die vielen verstorbenen Hörerfreunde unsere Sendung beginnen. Alleine in diesem Jahr sind, soweit wir wissen, 3 unserer Hörerfreunde verstorben, und zwar im Februar: Hermann Heine Pietschmann in Erfurt, Im März verstarb Fritz Andorf in Meckenheim und im Juli unser geehrter Waldmeister Christoph Schmidt aus Schneeberg. Er hätte vor 4 Tagen seinen 87. Geburtstag feiern können, das war ihm nicht mehr vergönnt. Des Weiteren gedenken wir auch Manfred Sukup in Berlin, der im September 2011 verstarb, und Christoph Breuten-Borbeck aus Odenthal, der noch jung mit nur 57 Jahren im November 2013 gestorben ist. Im Mai 2015 hat uns Wilfried Hofmann aus Rechtsubweg in Ostfriesland verlassen. Und 2017 sind Andreas Pawelczyk in Mannheim, Josef Steger vom ARD/DX und Karl-Heinz Probst gestorben. Im Juni 2018 verstarb Heinz Frischbehler aus Limbach, Oberfrohna. Wir werden allen genannten und nicht genannten verstorbenen Hörerfreunden ein ehrendes Andenken bewahren. Mögen Sie in Gottes Frieden ruhen. Zunächst wollen wir der Bitte einer Kollegin nachkommen, die darauf aufmerksam machen möchte, dass wir eine neue Sendereihe begonnen haben. Der Titel ist Moral islamisch gesehen. In der Einleitung dazu heißt es: Zweifelsohne ist es für das Wohl und die Vollendung auf persönlicher und gesellschaftlicher, materieller und immaterieller Ebene entscheidend, dass der Mensch an seinem Inneren arbeitet, Geist und Seele verbessert und sich läutert. Dies ist so wichtig, dass der Mensch, auch wenn er an alles Wissen gelangt ist und sich die ganze Natur unterworfen hat, nicht den Gipfel des Glücks und der Vollkommenheit erreichen wird, solange er nicht Herr über die zerstörerischen Kräfte in seinem Innern geworden ist. Daher sind alle Fortschritte in der Wissenschaft und Industrie, solange sie nicht mit der Heilung des menschlichen Inneren einhergehen, wie ein prächtiger Palast, der auf einem Vulkan errichtet wurde. Also ist die geistige und moralische Erziehung des Menschen für jede Gesellschaft und in jeder Zeitepoche eine notwendige Forderung. An anderer Stelle der neuen Sendereihe heißt es: Nicht nur in der westlichen Welt werden moralische Werte missachtet. Leider sind diese Werte auch unter einigen muslimischen Nationen verblasst und von der Treue zu den hohen moralischen Eigenschaften ist nicht genug zu spüren. Dabei galt in der Vergangenheit unter den Muslimen die Devise: Erst unsere Moral, dann die Zivilisation. Diese Devise stellte sich gegen die Dekadenz und gab die wichtige Aufgabe der islamischen Welt wieder, dass wir Muslime gemäß dem Koran Zeuge und Vorbild der anderen mit unserem Verhalten sein müssen. Mit anderen Worten, müssen wir international hohe moralische Werte demonstrieren und sie verwirklichen. Somit trägt jeder einzelne Muslim eine große Verantwortung hinsichtlich der Wiederbelebung moralischer und menschlicher Werte des Islams. Die neue Sendereihe Moral islamisch gesehen wird mittwochs ausgestrahlt und folgt damit der Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Thank you. Kommen wir zur Hörerpost und der aktuellen Situation. Das Problem der Nichtausstrahlung unserer Sendungen über Kurzwelle ist ja noch nicht behoben. Wir haben zwei Vorschläge von Hörerseite diesbezüglich bekommen. So schrieb unser schwedischer Hörerfreund Ulmar Quick: Liebe Radiofreunde in Teheran bei IRIB und Pars Today, tatsächlich habe ich eine vernünftige Lösung für das Problem der Rundfunksendungen in deutscher Sprache gefunden. Warum nicht die Sendungen 2 oder 3 Stunden später ausstrahlen? Es sollte bei 20.20 Uhr bis 21.20 Uhr oder 21.20 Uhr bis 22.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit sein. Um 20.20 Uhr startet nur ein Programm auf Englisch, um 21.20 Uhr gar kein Programm, damit die Sender dies oder Konkurrenz machen können. Um 16.20 Uhr, 17.20 Uhr und 18.20 Uhr sind jedoch jeweils mindestens 3 Sender besetzt. Ich hoffe, Sie können dies mit der technischen Leitung besprechen und in diesem Fall der internationalen Frequenzkontrolle einen Bedarf für die von Ihnen nutzbare Frequenz melden. Ihre eigene Arbeit muss davon nicht betroffen sein, da Sie nichts live übertragen werden. TRT in Ankara hingegen hatte eine Live-Übertragung, als ich sie im Jahr 2002 besuchte. Wir saßen am Mikrofon und unterhielten uns und die Musik kam aus dem Kontrollraum, eigentlich ziemlich primitiv. Mit freundlichen Grüßen, Ulmar Quick. Vielen Dank für den Vorschlag. Einen anderen Vorschlag machte OM Bernd Seiser. In seiner Mail stellte er zunächst die Frage, ob wir Andreas Groll kennen, und schrieb: Andreas Groll hat mich heute angerufen und mitgeteilt, dass er ebenfalls IRIB nicht mehr in Deutsch empfangen kann. Gemeinsam haben wir dann um 17 UTC das russische Programm von IRIB auf 7290 kHz in guter Qualität empfangen, weil mehrfach Iran und auch Musikstücke von IRIB zu hören waren, sind wir uns sicher, dass dies IRIB war. Also warum wird nicht gleich nach der russischen Sendung auf dieser guten Frequenz die deutsche Sendung übertragen? Wir danken Herrn Seiser und Herrn Groll für diesen Vorschlag, den wir genau wie den Vorschlag von Herrn Quick weitergeben an unsere Vorgesetzten. Es stimmt, dass die russischsprachigen Sendungen von IRIB für Westrussland auf der 7290 kHz im 41-Meter-Band ausgestrahlt werden. Wir und unsere Hörer geben die Hoffnung auf die geliebte Kurzwelle nicht auf und freuen uns über jede und jeden, der sich dafür einsetzt. Zunächst haben wir noch eine Mail von unserem treuen Michael Lindner in Gera vom 01.11.2021, die wir nun vorlesen wollen. Die gestrige Hörerpostsendung war ja wieder hochinteressant. So hat mir besonders gut der Beitrag von Martina Pohl gefallen, wo sie sich bezugnehmend auf eine IRIB-Sendung mit der Ernährung auseinandersetzte. Ich kann Martina nur zustimmen, wie recht hat sie doch, dass eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung primär ist. Das, was uns die Lebensmittelindustrie in den Supermärkten anbietet, ist größtenteils mit absoluter Vorsicht zu genießen. Wenn ich die Zutatenliste vieler Produkte lese, fällt mir oftmals nichts mehr dazu ein. Geschmacksverstärker, Gluten, Salz und Zucker in Unmengen, das ist einfach nur ekelhaft. Selbst in Produkten für Kinder verstecken sich riesige Mengen an Zucker. Aber auch bei den Bioprodukten ist eine gewisse Skepsis und Vorsicht geboten. Leider ist es so, dass nicht immer Bio drin ist, wo Bio drauf steht. In der Lebensmittelbranche gibt es unglaublich viele schwarze Schafe, die verantwortungslos, getrieben vom maximalen Profit, ungesunde Produkte auf den Markt bringen. Zum Glück gibt es Lebensmittelkontrollen, die aber auch nicht viel an dieser Situation ändern können. Traurig ist nur, dass die ehrlichen Produzenten oft darunter leiden müssen, dass sie ihre Produkte preislich gesehen nicht so günstig anbieten können. Man muss also beim Einkauf von Lebensmitteln die Augen sehr offen halten, um nicht Opfer falscher Versprechungen zu werden. Weiter geht es in der Mail von Herrn Lindner so. Eine Möglichkeit, gesunde Lebensmittel zu kaufen, sind die vielen ländlichen Hofläden. Da kann man meist nachvollziehen, wo die Produkte herkommen und unter welchen Voraussetzungen. Außerdem habe ich ein gutes Gefühl, mit meinem Geld die Bauern direkt zu unterstützen, als es in den Supermarkt zu bringen. Am besten ist man allerdings beraten, wenn man in seinem Garten eine entsprechende Menge an Kräutern, Gemüsen und Obst selbst anbaut. Da weiß man wenigstens, was man isst. Zum Glück haben wir diese Möglichkeiten, die wir auch entsprechend nutzen. Ja, glücklich ist der, der ein wenig Land besitzt und es sinnvoll nutzt. Sie sehen also, die Gedanken von Martina Pohl haben mich ganz schön beschäftigt. Natürlich erwarte ich nicht, dass alle Hörerfreunde meinen Ausführungen zustimmen. Trotzdem denke ich, dass ich nicht ganz falsch liege. Auch möchte ich die Lebensmittelindustrie nicht an den Pranger stellen, aber beim Kauf von Nahrung ist aus Erfahrung eine gewisse Skepsis durchaus nötig und berechtigt. So viel also zu den Gedanken von Martina Pohl. Toll, dass wir IREB-Hörerfreunde im Hörerbriefkasten so vertrauensvoll und freundschaftlich miteinander kommunizieren können. Danke, Michael Lindner. Vielen herzlichen Dank, Herr Lindner, dass Sie auf die Mail von Frau Pohl eingegangen sind und die interessanten Ausführungen für unsere Sendung zur Verfügung gestellt haben. Nun folgt erst einmal unser Pausenlied. Homayun Shajarian singt »Warum bist du gegangen?«
چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم غم ناشکی باز چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چه عمری یار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا امشب شرابی دیگرم ده ز زمینای حقیقت ساغرنده. چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر صدای آغوش تو دارم. چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. خبر کن دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دو عالم بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آی حقیقت ساغرم ده، زمین آی حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر صدای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا
Bei unserem Stammhörer Helmut Matt haben sich vom 7. Oktober bis 14. November 39 Empfangsberichte angesammelt. Die Gründe für das Ausbleiben einer früheren Mail schilderte er uns nun am 15. November. Liebe Freunde von IRIB, Pars Today in Teheran, heute sende ich Ihnen die Empfangsberichte Nummer 3080 bis 3118. Der Empfang auf der Kurzwelle ist, wie ich Ihnen geschrieben habe, derzeit leider nicht möglich. Wie ich am letzten Sonntag in Wir und unsere Hörer erfuhr, arbeitet man an der Behebung des Problems und ich werde Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ich lange nicht schreibe, so wie dieses Mal, dann hat das sehr oft seine Gründe und meist keine guten. Bei uns ist leider schon wieder etwas sehr, sehr Schlimmes passiert. Und ich verstehe nicht, warum wir in diesen Tagen so sehr von Leid und Schrecken geprüft werden. Am 12. Oktober, gegen Mittag, klingelte eine Nachbarin bei uns und sagte, sie hätte unser Katerchen Findi angefahren. Natürlich war der Schreck groß, so dass Linda und ich sofort losgerannt sind, um ihm zu helfen. Angefahren war aber leider der falsche Ausdruck. Es war kein Leben mehr in dem Tier und ich beschreibe besser nicht, wie er aussah, als wir ihn dann mitnahmen. Ja, das hier ist eine Wohnstraße, aber die Menschen fahren oft viel zu schnell und dann passieren solche Dinge. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass es ihn nicht mehr gibt. Hatten wir ihn doch so geliebt. Er war so lieb und er war einfach immer da und nun plötzlich nicht mehr. Entsetzlich ist das, unbeschreiblich. Dass das in Zukunft nie wieder passieren darf, dafür werde ich alles tun. Das habe ich mir geschworen und dafür werde ich alles tun. Bevor je wieder ein Kätzchen unser Haus verlassen darf, werden wir unseren Garten so umbauen lassen, dass eine Katze nicht mehr darüber klettern und diesen verlassen kann. Unsere Gartenbaufirma war inzwischen auch schon da, um das Thema mit uns zu besprechen und auszumessen. Wir werden einen knapp 2 Meter hohen, kaum überwindbaren Zaun um unser gesamtes Gartengelände errichten. Oben nach innen abgewickelt, mit 2 Schwachstromlitzen ganz oben und darüber noch eine selbstdrehende Rolle aus Metall. Ein richtiger Katzenzaun soll da entstehen. Gut 400 Quadratmeter Garten sollten für die Tigerchen auch reichen. Um die Jahreswende soll alles fertig sein. Ich werde dann ein Foto schicken, wenn wir so weit sind. Die beiden Tigerchen, die wir adoptieren wollen, werden allerdings deutlich früher kommen und ich hoffe, dass sie uns helfen werden, das Schreckliche um Findi zu vergessen. Die beiden kommen am 22. oder 23. dieses Monats. Sie und ihre Züchterin kommen aus Jena in Sachsen. Das Mädchen Talia ist 10 Monate alt und wie Findi eine Abyssinierin. Der Junge Romeo ist erst 3 Monate alt und ein Somali. Abyssinia und Somali sind beide von derselben Rasse und sie haben beide Gene in sich. Man weiß also vorher nicht, ob es einen Wurf mit Abyssinia oder einen mit Somali geben wird. Somali haben etwas längere Haare und sind ein klein wenig ruhiger als die sehr aktiven Abyssinier. Sowohl Abyssinia als auch Somali sind nicht sehr weit verbreitet und es ist nicht ganz leicht, einen seriösen Züchter zu finden. Jedenfalls werden wir viel zu tun haben und das ist gut so, denn Findi fehlt uns sehr und überall und augenblicklich ist es schwer, das alles zu ertragen. Im Anhang finden Sie 3 Fotos, ein Bild von unserem armen Findi, ein Foto von Romeo und eines von Talia. Es tut uns wirklich leid, was Herrn Matt und seiner Frau Linda da mit ihrem Katerchen passiert ist. Hoffentlich können die neuen Kätzchen die Lücke schließen. Vielen Dank für die Bilder, lieber Herr Matt. Unser Breisgauer Hörerfreund schrieb aber noch weiter. Mittlerweile war Linda in den USA, um ihre Eltern, 93 und 95 Jahre, zu besuchen. Sie hatte das bereits im vergangenen Jahr geplant, wegen Corona aber verschoben und verschoben. Da man in so einem Alter nicht weiß, wie oft man das noch machen kann, hat sie all die Bürokratie und die Kosten auf sich genommen. Ich sollte hier bleiben und auf Katerchen Findi aufpassen. Nun musste sie sehr viel Papierkram erledigen. Dazu gehörte auch ein Antigen-Test, auch dann, wenn man geimpft ist. Reisen in den USA war bis Ende Oktober nur US-Bürgern und deren Angehörigen erlaubt. Eigentlich sollte sie am Freitag vor einer Woche zurückfliegen. Weil sie aber eine schwere Magen-Darm-Grippe hatte, mussten wir das alles für sehr teures Geld und viel Aufwand um eine Woche verschieben. Mittlerweile ist sie wieder da. Dass man trotz Impfung Tests braucht, Abstand halten muss, Windeln im Gesicht tragen muss, ist das nicht absurd, lächerlich, dumm? Es sagt jedenfalls sehr viel über die Qualität einer Impfung aus, die eigentlich gar keine ist und die trotzdem von der Mehrheit der Menschen nicht in Frage gestellt wird. Sicher verstehen Sie, dass ich augenblicklich nicht in der Lage bin, Ihre Sendungen zu kommentieren. Das wird sich aber sicher in Zukunft wieder ändern und natürlich werde ich auch wieder häufiger schreiben. Wir sind froh, lieber Herr Matt, dass Sie uns wieder geschrieben haben und danken für Ihre Schilderungen, wenn es Ihnen sicher auch schwer gefallen ist. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen und allen Hörerfreunden mit unserem traditionellen Chodorowicz. Gott schütze Sie. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB Pars Today German PO Box 19395-6767 Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB Pars Today Deutsch Bundespressehaus Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.